Einen schönen Sabbat wünsche ich euch nochmal. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, ihr habt die letzten Tage genossen. Wie war es bei euch, das Wetter? Gestern war doch so richtig warm zeitweise, oder? Hab mich schon fast so richtig frühlingshaft gefühlt. Und Gott sei Dank können wir auch heute wieder zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören. Die Sabbatschule ist natürlich immer eine Bereicherung und dann im zweiten Teil hören wir auch die Verkündigung. Und vor der Verkündigung möchte ich noch kurz ein Gebet sprechen. Darum bitte ich euch, dass ihr die Häupter kurz neigt. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt nochmal für all deine Segnungen. Danke, Vater, dass du uns so lieb hast. Und danke, dass du immer wieder Botschaften für uns hast. Ich bitte dich, dass du heute zu unseren Herzen sprichst, dass du alles Störende fernhältst, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort aufnehmen und verstehen können. Hilf mir, dass ich es vortragen kann. Dein Heiliger Geist möge uns alle erfüllen und das alles bitte ich im Namen Jesu. Amen. Das letzte Mal, wer kann sich erinnern, das war gar nicht so lange her, dass ich hier die Predigt hatte. Worum ging es da? Es war vor 3 Wochen und wir hatten da begonnen mit den Seligpreisungen, wenn ihr euch zurückerinnert. Die Seligpreisungen in Matthäus 5 können wir auch gleich mal aufschlagen. Die Seligpreisungen in Kapitel 5. Und wir haben begonnen damit, erst einmal den Kontext der Bergpredigt ein bisschen uns anzuschauen und haben festgestellt, dass Jesus bei der Bergpredigt etwas ganz anderes verkündet hat, als die Menschen damals erwartet hätten bei dieser Predigt. Und wir haben uns dann weiterhin mit der ersten Seligpreisung beschäftigt, und zwar in Matthäus 5, Vers 3. Da heißt es, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Kurz gesagt, wir haben gesehen, dass es in der Bibel 2 Arten von Armut bzw. geistlicher Armut gibt. Für die eine gibt es ein Tadel, für die andere gibt es eine Seligpreisung. Und wir haben festgestellt, dass es entgegengesetzte Arten sind. Die eine Art ist, ich bin ein Sünder und ich erkenne meine Sündhaftigkeit nicht. Das ist das mit dem Tadel, das finden wir in Offenbarung Kapitel 3. Die andere Art von Armut, geistlicher Armut, ist, was wir hier in Matthäus 5, Vers 3 vorfinden, ist, ich erkenne meine Sündhaftigkeit. Ich erkenne meine Sündhaftigkeit und dafür gibt es von Jesus hier eine Seligpreisung. Das heißt, diejenigen, die ihre Schwäche, ihre Sündhaftigkeit, ihren Zustand vor Gott erkennen, das sind diejenigen, die eine Seligpreisung hier erhalten. Und letztendlich stellen wir fest, dass das Werk der Erlösung beginnt mit der Selbsterkenntnis hier in diesen Seligpreisungen. Denn es heißt, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Da beginnt die Erlösung in uns wirksam zu werden. Und wichtig natürlich bei dieser Art von Armut ist, dass man seine Sündhaftigkeit zwar erkennt, aber sie nicht leugnet und auch nicht vor Gott rechtfertigt. Das ist ganz wichtig, dass man zu dem, was man getan hat, auch steht. Heute schauen wir uns die zweite Seligpreisung an, und zwar in Vers 4. Ich lese, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Nun, ich muss zugeben, dass ich lange Zeit diesen Text nicht so recht verstanden habe. Und zwar deswegen, weil ich einen gravierenden Widerspruch gesehen habe in der Realität. Punkt Nummer 1. In manchen Bibelübersetzungen heißt es auch, glücklich sind die Trauernden. Wer von euch war, als er traurig war, zuletzt sehr glücklich? Ihr dürft die Hand heben. Traut euch ruhig. Niemand? Wirklich. Das heißt, ein Widerspruch, der mir früher kam, war glückselig oder selig oder glücklich in manchen Übersetzungen. Sind die, die trauern? Das war für mich nicht sehr logisch. Und der zweite Punkt war die Verheißung, die weitergeht, denn sie sollen getröstet werden. Nun, oftmals ist es so, wenn wir trauern und wir haben Familie, und es gibt Menschen, die sich um uns kümmern, dann erfahren wir durchaus einen gewissen Trost in der Trauer, nicht wahr? Aber Fakt ist doch, dass oftmals, oder es gibt zumindest viele Menschen, die nie den Trost wirklich erfahren in ihrem Leben. Es gibt Dinge oder Situationen, die manche Menschen niemals überwinden. Eine Trauer, die bleibt bis zum Schluss. Und als mir das durch den Kopf damals ging, habe ich mir gedacht, okay, dann stimmt weder das Erste noch das Zweite. Ist es wirklich so der Fall? Es gibt sogar Menschen, die aufgrund ihrer Trauer, die so geknickt und gebeugt sind, dass sie sogar ihrem eigenen Leben das Ende bereiten. Und uns ist allen klar, dass in diesen Fällen diese Seligpreisung scheinbar nicht zu greifen scheint. Deswegen müssen wir uns zunächst einmal die Frage stellen, für wen gilt denn diese Seligpreisung überhaupt? Gilt es für alle Trauernden oder vielleicht nur für bestimmte? Zunächst einmal wollen wir mit einem Zitat beginnen von Das bessere Leben, was ich auch letztes Mal einige Male zitiert habe, auf Seite 21. Und wir müssen uns nochmal vor Augen führen, diesen Satz hier: Die Seligpreisungen beschreiben eine aufsteigende Folge der Erfahrungen eines Christen. Nun sehen wir, dass die Seligpreisungen, sie gelten für wen? Für Christen. Und zudem sehen wir, es ist eine aufsteigende Erfahrung. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn ich die Erfahrung der geistlichen Armut, der Selbsterkenntnis nicht gemacht habe, werde ich dann die Erfahrung des Trostes machen bei der zweiten Seligpreisung? Nein, nicht in dieser Hinsicht, wie letztendlich Gottes Wort, was es hier besagt. Das bedeutet, ich muss zunächst einmal das erfahren, dass ich vor Gott sündig bin, dass ich meine Sünde sehe, erkenne, bekenne, und erst dann kann ich diese Erfahrung des Trostes überhaupt machen. Was wir jetzt feststellen werden, ist, dass diese Trauernden letztendlich, die hier beschrieben sind, drei Arten von Trauernden beschreiben. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Also drei Arten von Trauer, die einen Trost erhalten werden. Und wir beginnen bei der ersten. Die erste Trauer, die hier beschrieben wird, ist auch folgerichtig, denn was passiert, nachdem ich meinen geistlich armen Zustand erkannt habe? Dann trauere ich über meine Sündhaftigkeit. Trauer Nummer 1, Trauer über unsere Sündhaftigkeit oder auch Reue genannt. Das ist ein zwingendes Erlebnis in dem Leben eines jeden Christen. Und das nicht nur einmal. Und der Punkt ist der, oftmals in unserem Leben ist es doch so, dass wir erkennen, was richtig ist und wollen es auch tun, beziehungsweise wir erkennen, was wir falsch gemacht haben und wollen den Fehler korrigieren, aber ohne echte Reue empfunden zu haben, zunächst einmal. Ohne zum Fuß des Kreuzes gegangen zu sein. Und das Resultat ist meistens dasselbe, wir scheitern. Die guten Vorsätze, die wir uns oftmals nehmen, okay, ich weiß, das ist richtig, ich sollte es so machen, und dann versuchen wir es aus unserer Kraft, nicht wahr, sofort das Richtige zu tun, und es scheitert oftmals. Und das liegt daran, dass wir diesen Schritt hier überspringen. Wir wollen in Buch Schritte zu Jesus, in den Kapitel 3, kurz lesen. Da ist nämlich die Überschrift auch Reue. Und wir lesen eine kurze Definition, wollen es dann aber auch gleich ausführen. Reue oder Buße schließen Kummer, ja Leid über die Sünde ein und dass man sich von ihr abwendet. Und jetzt kommt ein Satz, den werden wir gleich noch näher uns anschauen, aber wir werden die Sünde erst aufgeben, wenn wir ihre Sündhaftigkeit sehen, nicht vorher. Solange wir uns nicht im Herzen von ihr abwenden, wird sich unser Leben nicht wirklich ändern. Was wir zunächst einmal feststellen hier ist, Trauer muss sein, ja. Wir werden gleich noch sehen, wie kommen wir zu dieser Trauer. Ist es etwas, was ich einfach so bewirke oder nicht? Aber die Frage ist, warum kommt die Trauer? Wir können kurz mal 2. Korinther Kapitel 7 aufschlagen. Ich In 2. Korinther Kapitel 7 wird uns Trauer beschrieben, und zwar Reue, aber es wird uns noch mehr beschrieben. 2. Korinther Kapitel 7. Und hier schreibt Paulus die Erfahrung, die er mitgekriegt hat in der Gemeinde in Korinth, nachdem er ihnen seinen ersten Brief geschickt hat. Und wir beginnen mal ab Vers 8, da heißt es: Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt geworden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Das heißt, wir sehen hier, dass Paulus zwei Arten von Betrübnis unterscheidet. Es gibt eine gottgewollte Betrübnis, die das Leben bringt, und es gibt eine Betrübnis der Welt. Worin liegt der Unterschied? Nun, wir haben vorhin festgestellt, dass wir mit unseren Sünden, mit unserer Sündhaftigkeit zu Jesus zum Kreuz kommen und dazu stehen. Es nicht leugnen, es nicht wegdiskutieren, es nicht rechtfertigen, das ist ganz wichtig. Aber jetzt gibt es einen zweiten Punkt. Und der Punkt ist, worüber trauern wir? Worüber trauern wir? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oftmals ist es doch so, dass der Täter, wenn er erwischt wird, bekennt. Ist es nicht oftmals so, der Täter, der erwischt wird, also der eine üble Tat begangen hat, wie auch immer, wenn er erwischt wird, dann bekennt er. Die Frage ist, warum bekennt er? Oftmals. Genau. Es gibt so, auch im Strafprozess oder in der Gerichtsbarkeit gibt es so eine Regelung, dass Bekenntnis eine Strafminderung hervorrufen kann. Nicht wahr? Das bedeutet, es gibt eine Art von Trauer, die daraus resultiert, dass wir die Strafe fürchten. Und dann bekennen wir. Und wir betrauern die Strafe. Eigentlich betrauern wir, dass wir erwischt wurden. Das ist aber nicht die gottgewollte Betrübnis, denn die führt zum Tod. Das bedeutet, es gibt eine gottgewollte Betrübnis, die anders ist. Wir können das Ganze auch in das Leben Jesu oder in dieser Version der Messias nachlesen. Und da heißt es, wir trauern oft, weil unsere bösen Taten unangenehme Folgen mit sich bringen. Aber das ist keine Reue. Wirkliche Reue über die Sünde bewirkt nur der Heilige Geist. Nur der Heilige Geist kann wirkliche Reue über Sünde bewirken. Er offenbart die Undankbarkeit unseres Herzens, das den Heiland verletzt und betrübt hat, und bringt uns bereuen zu Fuß des Kreuzes. Durch jede Sünde wird Jesus erneut verwundet. Wenn wir auf ihn blicken, den wir durchbohrt haben, trauern wir über die Sünde, die ihm Qual verursacht hat. Solches Leidtragen wird dazu führen, nicht zu sündigen, oder wörtlicher übersetzt, wird uns dazu führen, dass wir uns von der Sünde abkehren. Solches Trauern wird uns dazu führen. Mit anderen Worten sehen wir gerade hier, dass Reue oder die Trauer in diesem Fall der Motor eines Christen ist. Das bedeutet, echte Reue, wahre Reue bringt uns dazu, dass wir uns von unseren üblen Taten abkehren und abwenden. Das ist der Motor. Und wie häufig ist es doch so, dass wir den Motor überspringen und denken, unsere Manneskraft oder Frauenkraft wird es schon hinbekommen, nicht wahr? Diese Reue basiert darauf, dass der Heilige Geist an unseren Herzen gewirkt hat. Und es ist auch schön zu lesen in Schritte zu Jesus, wo es heißt, wenn wir zu Christus kommen, dann ist es in der Regel so, oftmals, dass wir nicht diese Trauer empfinden. Gestehen wir es uns doch ein. Also ich kann es bei mir persönlich oftmals sagen, ich sehe, dass ich etwas falsch gemacht habe und ja, ich stehe auch dazu, aber so richtig das Herz durchbohren tut es mir ja nicht wirklich. Manchmal schon. Was machen wir da? Und hier heißt es, ein Schritt zu Jesus, du, der du dich im Herzen nach etwas Besserem sehnst, als diese Welt dir geben kann. Erkenne doch, dass dieses Verlangen die Stimme Gottes ist, die zu deiner Seele spricht. Bitte ihn, dir Reue zu schenken, dir Christus in seiner unendlichen Liebe, in seiner vollkommenen Reinheit zu offenbaren. Das bedeutet, Reue ist ebenfalls etwas, was Gott uns schenkt. Der Heilige Geist wirkt an unseren Herzen und wir können Gott sogar darum bitten. Ein Mangel an Reue hindert uns nicht, zu Jesus zu kommen. Das ist sehr wichtig. Wir müssen nicht erst bereuen, erst unsere Bußübungen tun und dann vor Gott zu kommen. Wir können zu ihm kommen, selbst wenn wir nichts verspüren. Ist es nicht eine gute Nachricht? Der Herr ist so gnädig zu uns. Nicht nur, dass er uns die Augen öffnen will über unseren echten Zustand, sondern er ist derjenige, der auch den Motor in Gang setzt. Er ist derjenige, der diese Reue in uns hervorrufen will. Aber wie findet es statt? Einmal haben wir gesehen, wir müssen darum bitten. Wir müssen den Herrn darum bitten, wenn wir sie nicht haben. Zum anderen haben wir vorhin schon gelesen, wir müssen auf das Kreuz sehen. Wir müssen uns in unseren Gedanken tatsächlich zum Kreuz begeben und sehen, was meine Sünde, die für mich in meinen Augen vielleicht oftmals nicht sehr schlimm ist oder vielleicht auch niemandem etwas angetan hat, nicht wahr? Zumindest nichts Größeres. Was diese Sünde meinem besten Freund angetan hat. Und so heißt es auch bei den Seligpreisungen, ich will das nur ganz kurz nochmal lesen. Und da heißt es über denjenigen, der seine Sünde erkennt, dieser Mensch sieht ein, dass er undankbar und rebellisch gewesen ist, obwohl er so innig von Gott geliebt wurde. Er hat seinen besten Freund verlassen und das kostbarste Geschenk des Himmels verschmäht. Kennt ihr die Erfahrung? Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt die Erfahrung in seinem Leben, dass jemand, dem wir vertraut haben, dem wir sehr geliebt haben, uns irgendwann mal bitter enttäuscht. Oder etwas Böses uns antut. Von Kindheit auf kennen wir das doch schon, dass unsere besten Freunde manchmal so reagieren, wie beste Freunde es nicht tun, nicht wahr? Oder auch später, was ist mit Familienangehörigen? Oftmals tun auch Familienangehörige etwas, was uns tief und schwer verletzt. Nicht wahr? Wie fühlen wir uns dabei? Nicht sehr gut, oder? Und es heißt sogar, dass das Leid, also am meisten Leid können uns die Menschen zufügen, die uns am nähesten sind. Das schreibt Schwester White an einer anderen Stelle. Und das sehen wir in der Realität so. Die Menschen, die uns am allernähesten, an unserem Herzen am nähesten dran sind, können uns das größte Leid zufügen. Aber jetzt müssen wir den Spieß mal umdrehen. Wie nahe sind wir an Jesu Herz? Wie schmerzhaft muss es für ihn gewesen sein? Natürlich stellen wir fest, dass sein Leid kein selbstsüchtiges Leid ist, weil sein Ich verletzt ist oder so. Dennoch können wir uns nur in geringem Maße vorstellen, was unsere Sünde, unsere Abkehr von ihm tatsächlich seinem Herzen bedeutet. Und wenn wir über diese Dinge so nachdenken, dann werden wir auf die Sünde einen anderen Blick haben. Dann werden wir, wie es vorhin hieß, der Sünde den Rücken kehren. Das wird der Motor sein. Und wir wollen in 2. Korinther, Kapitel 7, noch kurz nachlesen, was diese Sünde in der Gemeinde in Korinth bewirkt hat. Diese Sündhaftigkeit, die Paulus ihnen angekreidet hat und dann die folgende Trauer bzw. Reue. Was hat es denn bewirkt? Ist es nur ein Gefühl? Ist Reue nur ein Gefühl? Etwas, was man fühlt oder ist da mehr drinnen? Und in 2. Korinther Kapitel 7, wir lesen weiter in Vers 11, die Verse 8 bis 10 haben wir bereits gelesen, die gottgewollte Betrübnis. Und da heißt es, Paulus sagt, denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt. dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in dieser Sache rein seid. Mit anderen Worten, der Brief des Paulus hat eine gottgewollte Betrübnis in den Korinthern ausgelöst und daraufhin kam natürlich eine Reaktion. Sie konnten das, was sündig gesprochen wurde, was nicht in Ordnung war vor Gott, konnten sie nicht einfach so in ihrem Leben mehr tolerieren. Es hat eine starke Reaktion hervorgerufen. Und wir können uns das vielleicht damit vorstellen, wenn wir einen so großen Fehler in unserem Leben gemacht haben, der jemanden, der uns nahe steht, tief verletzt hat. Ich habe mal eine Geschichte gehört und die ist traurig, die will ich schon mal ankündigen. Ich will hier keine Reaktionen hervorrufen, aber einfach nur, dass wir es uns vorstellen können. Ein Vater fuhr zur Arbeit. Er hatte es sehr eilig. Und in der Auffahrt war sein Auto. Und er hatte es so eilig, dass er nicht wirklich geschaut hatte. Rückspiegel und so weiter. Und er wollte aus der Auffahrt rausfahren. Aber sein kleiner Sohn wollte ihm Tschüss sagen und ist unter die Räder geraten. Dieser Vater hat natürlich eine große Trauer verspürt. Aber die Frage ist, wird er das nächste Mal besser aufpassen? Was denkt ihr? Das ist die Frage, die ich mir stelle und die ich uns allen stelle. Das bedeutet, wenn wir eine so tiefe Betrübnis haben über das Resultat, wenn wir das von Gott geschenkt bekommen, indem wir uns Zeit dafür nehmen, um darüber nachzudenken und es Gott im Gebet vorlegen, dann wird es in uns etwas bewirken. Dann werden wir nicht ständig mit denselben Fehlern immer wieder kämpfen müssen. Reue ist der Motor eines Christen. Und das Ganze beginnt natürlich bei der Selbsterkenntnis. Wenn ich nicht zugebe, dass mein Fehler ein Fehler ist, der diese schlimmen Konsequenzen für den Sohn Gottes hatte. Alles beginnt hierbei. Das bedeutet, wir sehen hier eine aufsteigende Reihenfolge. Und für diejenigen, die so trauern, das ist auch eine schöne Botschaft, die sollen nicht geknickt bleiben. Denn sie sollen getröstet werden. Und das ist das Schöne. Jesus will doch gar nicht, dass wir am Boden zerbrochen bleiben. Ja, wir brauchen es. Aber er richtet uns auch wieder auf. Und wenn jemand von uns immer wieder dieselben Traurigkeiten über eine Sünde, die lange vergangen ist, verspürt, dann können wir sicher sein, dass das nicht von Gott gewollt ist. Denn wenn wir unsere Sünde wirklich schon bereut haben, die in der Vergangenheit liegt, dann brauchen wir darüber nicht mehr zu trauern. Denn Gott richtet uns auf. Aber es gibt eine zweite Art, für die die Seligpreisung gilt. Und wir lesen da in dem Buch weiter. Das heißt, diese Seligpreisung enthält auch einen Trost für alle, die Anfechtungen erleiden oder einen schmerzlichen Verlust erlitten haben. Denn Leid kann einem guten Zweck dienen. Das bedeutet, auch diejenigen, die Anfechtungen in ihrem Leben haben, auch für die gilt diese Seligpreisung. Selbstverständlich für diejenigen, die die Schritte vorher durchlaufen sind. Da heißt es weiter, nicht von Herzen demütigt und betrübt Gott die Menschenkinder, aber wenn er Anfechtungen oder Erziehungsmaßnahmen zulässt, dienen sie zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Nehmen wir die anscheinend harten und bitteren Prüfungen vertrauensvoll auf uns, werden sie für uns zu einem Segen. Schwere Schläge, die irdische Freuden zunichte machen, können die Gedanken auf himmlische Dinge lenken. Viele hätten niemals zu Jesus gefunden, wenn nicht Leid sie veranlasst hätte, bei ihm Trost zu suchen. Ist es nicht so? Oftmals in unserem Leben, wenn es uns gut geht und schauen wir in die Welt heraus, wer fragt am meisten nach dem Sinn des Lebens, nach woher kommt das Leid oder auch nach Gott? Derjenige, der alles hat, oder derjenige, der es eben nicht hat, der gerade in Schwierigkeiten ist? Derjenige, der gar keine Zeit hat zum Nachdenken, so viel Saus und Braus ist da, oder derjenige, der gerade noch Zeit hat zu trauern? Das bedeutet, wir müssen uns eine Sache bewusst sein. Wenn Trauer kommt, hat sie tatsächlich auch einen Sinn. Wenn im Leben eines Christen Trauer kommt, dann hat sie einen Sinn. Aber welchen Sinn? Es gibt ein paar Punkte, die hier wichtig sind. Ich lese weiter. Die Prüfungen des Lebens sind Gottes Werkzeuge, um unser Wesen von Mängeln und Grobheiten zu befreien. Wenn der Charakter gleichsam behauen und gemeißelt, geglättet und poliert wird, ist es ein schmerzhafter Prozess. Es ist hart, in die Schleifmühle gebracht zu werden, aber nur der bearbeitete Stein kann im himmlischen Tempel seinen Platz einnehmen. Oftmals ist es doch so, dass wenn wir in Schwierigkeiten und Anfechtungen gelangen, dann fallen wir in Selbstmitleid, oder? Dann stellen wir uns die Frage, warum? Warum ist das so? Und dann beschäftigen wir uns mit allen Ursachen. Und vor allem beschäftigen wir uns dann oftmals mit den Leuten, die verantwortlich sind für mein Leid. Nicht wahr? Wenn es denn Leute sind. Aber wir müssen eine Sache verstehen, dass wenn Leid kommt, dann soll unser Fokus doch gar nicht sein auf die Umstände. Soll unser Fokus doch gar nicht sein, ach, wie schlecht es mir geht. Oder wer hat mir das denn zugefügt? Warum musste diese Person das machen? Die Frage ist, was will Gott mir damit sagen? Er lässt es ja nur zu. Aber was passiert in mir? Und eine Sache, die wir oftmals feststellen, ist, es ist einfach, ein guter Christ zu sein, wenn alles gut läuft. Wie schaut es aus, wenn es nicht gut läuft? Es ist einfach, gerecht zu sein und in Balance, wenn immer nur Gerechtigkeit einem widerfährt. Was ist, wenn Ungerechtigkeit widerfährt? Ist es dann genauso einfach? Und der Punkt ist der, unsere Herzen betrügen uns. Oftmals hat es den Einschein, als wäre alles in Ordnung. Und dann kommt die Krise und auf einmal kommt aus uns Dinge heraus, die wir vielleicht gar nicht geahnt hätten. Und Gott in seiner Gnade lässt es zu, denn er hat mit uns ein Werk vor, ein Werk der Läuterung. Ich kann mich erinnern, in meiner Studienzeit, kurz vor Abschluss, Prüfungszeit, die letzten Seminararbeiten. Und bei mir ist es so, dass ich brauche wirklich Ruhe, um zu lernen, um mich zu konzentrieren. Heute weniger als damals, aber ich brauchte wirklich Ruhe, Stille. Einfach Zeit, damit ich mich mit diesen Themen auseinandersetze. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht gerne in der Bibliothek gelernt habe, denn irgendwie lief da die ganze Zeit irgendjemand an mir vorbei und es war für mich damals ein bisschen störend, manchmal. Das bedeutet, ich habe zu Hause gelernt und meine Seminararbeiten gemacht, aber wir hatten keine so große Wohnung. Das bedeutet, eine relativ kleine Wohnung, wo ich auch noch dazu im Wohnzimmer mich vorbereitet habe, wo immer mal wieder jemand rein und raus und keine Ahnung was. Man konzentriert sich, kommt der Nächste rein, stellt dir eine Frage. Okay. Ist wieder abgelenkt, brauchst wieder 5 Minuten, um reinzukommen. Und so weiter und so fort. Ihr könnt euch die Situation ein bisschen vorstellen. Und was war meine Reaktion? Ich war böse mit den Menschen. Wie können die mich nur stören die ganze Zeit? Haben die nicht ein bisschen Mitleid mit mir? Und für mich war es so wichtig, dass ich diese Prüfungen schaffe, dass ich auch recht unangenehm wurde, hier und da, zu meinen Familienangehörigen. Nicht sehr schön. Aber dann kam mir eines Tages ein Gedanke. Mario, was ist denn wichtiger? Dass du die Prüfung sehr gut bestehst oder dass du Christi Charakter jetzt zeigst? Was ist wichtiger? Weltlich gesehen ist es ganz klar, was wichtiger ist. Wir wollen Erfolg haben. Für den Erfolg, ja, da muss man halt auch Opfer bringen, nicht wahr? Oder andere Leute opfern. Und die werden schon was einstecken, Hauptsache man hat sein Resultat. Aber mir ist in den Sinn gekommen, bei Gott ist es ganz anders. Wichtiger ist, dass du die Dinge erträgst und die Schwächen der anderen und zu ihnen freundlich bist, als dass du Erfolg hast. Und diese Stimme hat mir damals wirklich geholfen, dieses Denken. Das bedeutet, wie ist es bei uns? Wenn wir Schwierigkeiten und Prüfungen und Anfechtungen haben, wird auch dann Christi Charakter in uns sichtbar oder nur dann, wenn es uns gut geht? Ich möchte noch ein Zitat lesen aus dem Weg zur Gesundheit. Das ist ein wunderschönes Zitat für mich. Und da heißt es, da schreibt sie, Der Vogel im Käfig will nicht in vollem Tageslicht und wenn er die vielen anderen Stimmen vernimmt, das Lied singen, das ihn sein Meister lehren will. Er lernt ein paar Takte von einem Lied und einen Triller von einem anderen, aber nie eine vollständige Melodie. Dann deckt der Meister den Käfig ab und stellt ihn dorthin, wo der Vogel nur das eine Lied hören kann, das er singen soll. Im Dunkeln versucht er nun immer wieder dieses Lied zu singen, bis er es gelernt hat. Und irgendwann ertönt dann die vollständige Melodie. Nun wird der Vogel aus der Dunkelheit befreit und kann sein Lied auch im Hellen singen. Genauso handelt Gott mit seinen Kindern. Er möchte uns ein Lied lehren. Und wenn wir es inmitten der Schatten der Anfechtungen gelernt haben, dann können wir es danach immer singen. Das bedeutet, wir müssen lernen, dass wir in Anfechtungen etwas Positives sehen. Niemand von uns mag Anfechtungen. Also, mir würde es auch nicht einfallen, dass ich für Anfechtungen bete, dass sie extra auf mich zukommen. Ich weiß nicht. Aber wir müssen sehen, dass da etwas Gutes darin herauszunehmen ist. Wir können uns bewähren. Wir können das Lied lernen, das Jesus uns lehren will. Und wisst ihr etwas? Die 144.000 werden ein besonderes Lied singen, das kein anderer singen kann. Es ist eine Erfahrung, die andere nicht gemacht haben. Und Jesus bereitet uns vor, damit wir dazugehören. Nehmen wir so diese Anfechtungen an, unser Blick wird sich erweitern. Zudem kommt aber ein zweiter Punkt. Wir müssen es lernen, Gott zu vertrauen. Derjenige, der gesagt hat, dass alle Dinge zum Besten dienen, denen, die Gott lieb haben, der weiß, warum die Dinge passieren. Und selbst wenn ich es nicht weiß, selbst wenn ich es auf dieser Erde nie erfahren werde, nehmen wir es doch im Vertrauen an. Gott will uns nichts Böses, er ist auf unserer Seite. Und jetzt hört euch folgendes ermutigendes, erbauendes Zitat an. Da heißt es: Gott möchte aber nicht, dass wir durch stummes Leiden, seelische Wunden oder ein gebrochenes Herz niedergebeugt bleiben. Also er will nicht, dass wir niedergebeugt bleiben. Wir sollen zu ihm aufsehen und in sein liebevolles Antlitz blicken. Und jetzt hört euch folgenden Satz an. Christus steht vielen zur Seite, deren Augen von Tränen so getrübt sind, dass sie ihn nicht erkennen. Was für eine Verheißung. Das bedeutet, in den schmerzhaftesten Stunden deines Lebens, wo dein Blick so getrübt war, dass du ihn nicht erkennen konntest, genau dann war er da. Was für eine wundervolle Verheißung. Und wenn wir in diesen Augenblicken uns das vor Augen führen, denkt ihr, das wird uns ermutigen? Gott garantiert es, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und zwar nicht erst auf der neuen Erde. Aber es gibt auch einen dritten Punkt. Eine dritte Trauer, die eine Seligpreisung erhält, und wir lesen weiterhin. Glückselig sind auch alle, die mit Jesus über die Leiden und die Sünden in der Welt weinen, denn solche Trauer ist selbstlos. Das bedeutet, wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, wenn wir in Reue vor Christus kommen, wenn wir auch Dinge ertragen haben, vielleicht sogar um seines Namens willen und ihm vertraut haben, dann geht es nicht anders, als dass der nächste Schritt, unsere nächste Erfahrung wird mit Sicherheit sein, dass wir nicht nur um unsere Angelegenheiten trauern, sondern auch um die Angelegenheiten anderer und um die Sünden anderer, um den Zustand der anderen. Und dann ist es etwas ganz anderes, dass wir andere anklagen oder um ihre Sünden trauern. Das sind zwei Paar Schuhe. Wir können natürlich, wir Menschen, wir sehen natürlich auch Fehler, nicht wahr? Wir können manchmal wegschauen, aber manchmal kann man nicht wegschauen. Aber es ist die Frage, wie schauen wir hin? Schauen wir mit Zeigefinger hin oder mit einem gebrochenen Herzen? Das ist die Frage und wir lesen weiter. Jesus war ein Mann der Schmerzen, heißt es, und litt seelisch mehr, als wir es uns vorstellen können. Die endlosen Übertretungen der Gebote Gottes trafen ihn tief. Er mühte sich in aufopfernder Liebe dafür ab, Menschen von ihren Nöten und Leiden zu befreien. Es bedrückte ihn, erleben zu müssen, wie viele nicht zu ihm kommen wollten, um wahres Leben zu finden. Jesus hat mehr gelitten um andere Menschen, als wir es leiden könnten. Und hier heißt es, seine Nachfolger werden ähnliche Erfahrungen machen wie er. Wer die Liebe Gottes erfährt und wie Jesus bemüht sein verlorene, wer die Liebe Gottes erfährt, wird wie Jesus bemüht sein, Verlorene zu retten. Solche Christen leiden mit ihm und werden einst auch mit ihm seine Herrlichkeit teilen, weil sie mit ihm zusammenarbeiten und dadurch Leid erfahren, werden sie auch an seiner Freude teilhaben. Vorhin haben wir gelesen, Jesus ermühte sich in aufopfernder Liebe dafür, ab Menschen von ihren Nöten und Leiden zu befreien. Und das ist eine dritte Konsequenz, die wir hier sehen. Derjenige, der diese Begegnung mit Gott gehabt hat, der wird Mühen nicht scheuen und Opfer nicht scheuen, damit andere Menschen ebenfalls zu Christus kommen können. Es wird ihm nicht gleichgültig sein, ob der oder die oder wer auch immer zu Christus kommt oder nicht. Und natürlich wird es mit denen beginnen, die uns am nächsten am Herzen sind. Aber die Liebe Gottes wird sich ausweiten, auch auf andere Menschen. Und auch in 2. Korinther 1, Vers 4 können wir noch kurz nachlesen. Wir waren schon in 2. Korinther. Da schreibt Paulus, wir lesen schon ab Vers 3, 2. Korinther, Kapitel 1, ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Das ist jetzt wichtig, denn der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wenn wir niemals leiden würden im Leben, wie viele Menschen könnten wir trösten? Niemanden. Dieser Vers sagt uns, Gott hat uns getröstet. Wenn wir diese Erfahrung des Trostes gemacht haben, dann und erst dann können wir auch diejenigen trösten, die in ähnlicher Situation sind. Und ist es nicht wert, dass wir dadurch diesen Menschen mehr helfen können? Denn wir können mehr nachempfinden, was sie durchmachen. Und im Übrigen ist Christus extra auf diese Erde gekommen und wurde Mensch, damit er uns näher nachempfinden kann. Und das ist das, was er auch will, dass seine Nachfolger tun. Zum Schluss wiederhole ich nochmal die drei Arten von Trauer, die Christus hier mit einer Seligpreisung ausstattet. Zum ersten war das was? Die Trauer über die Sünde, über meine Sünde. Diese Trauer wird in mir der Motor sein, damit Sünde überwunden werden kann. Zum zweiten haben wir gesehen, eine Art von Trauer aufgrund von Anfechtungen, Prüfungen, Situationen. Aber in dieser Trauer müssen wir im Blick haben, dass auch sie nicht umsonst ist. Sie dient einem bestimmten Zweck. Und wir dürfen Gott vertrauen. Und er tröstet uns bereits jetzt. Und die dritte Trauer ist die Trauer um die Sünden und das Leid in der Welt. Und wir müssen uns die Frage stellen, trauern wir wirklich so häufig über das Leid in der Welt, in unserer Umgebung? Und Christus möchte uns diese Trauer als Erfahrung schenken, denn er selbst hat sie durchgemacht. Er selbst. Die Offenbarung sagt uns, dass das Ganze natürlich ein gutes Ende haben wird, für diejenigen, die Christus vertrauen. Und da heißt es explizit, dass jede Träne abgewischt wird. Jede Träne. Das impliziert, dass auch jede Trauer verschwinden wird. Jede Trauer. Aber bis dahin müssen wir lernen, diese drei Dinge in unserem Leben zu beherzigen. Nicht uns erst ranzumachen, das Gute zu tun, nachdem ich es erkannt habe, sondern zum Kreuz zu kommen und Christus um Reue zu bitten. Und in Anfechtungen nicht zu verzweifeln und in Selbstmitleid zu kommen oder in Beschuldigungen, sondern es dankbar anzunehmen. Wir sind es nicht von Natur aus, wir müssen darum bitten. Aber wenn wir unseren Blick auf Christus richten und das, was er für uns vorbereitet hat, wenn wir darauf schauen, was er uns zu sagen hat in der Trauer, wenn wir sehen, was will er mich denn lehren? Was kam denn jetzt in mir hoch durch diese Anfechtung? Dann wird es eine gute Frucht haben. Und zum Dritten, wir können nicht Christen sein und Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen haben. Gott will auch das in uns verändern. Und er muss es verändern. Denn wenn wir gleichgültig bleiben gegenüber anderen, dann sind wir nicht wie Christus. Denn er war es nicht. Und er möchte uns in sein Ebenbild wieder verwandeln. Und es hieß, diejenigen, die auf diese Art und Weise trauern, die werden dann auch mit Christus einst die Belohnung haben. Die Belohnung wird natürlich zum einen das ewige Leben sein, zum anderen werden es auch andere Menschen sein, die im Himmel sein werden. Denn ganz ehrlich, diese Trauer, genauso wie sie der Motor in der Reue ist, ist sie auch ein Motor in der Mission. Wenn wir wirklich etwas verspüren im Herzen, kann es uns nicht egal sein, ob jemand gerettet wird oder nicht. Das heißt, wir werden uns einsetzen. Wir werden beten. Etwas wird passieren und Gott wird vom Himmel wirken. Ist es nicht etwas, was wir alle erfahren wollen? Ist es nicht eine wunderschöne Verheißung? Die Verheißung für die Trauernden. Ja, es stimmt, sie ist nicht für alle. Sie ist für die Christen, die den ersten Schritt schon durchlaufen haben. Für die gilt die Verheißung. Aber dazu gehören wir doch, oder? Wir wollen dazu gehören. Und diese Trauer ist eine Verheißung. Denn der Trost wird sicher kommen. Und das nächste Mal, wenn Trauer bei euch vorzufinden ist, vergesst nie, es wird ganz sicher Trost kommen. Möchtest du diesen Trost erfahren, den Gott dir bietet? Möge Gott uns dabei segnen.